Jetzt ist es so, ich glaube, das ist nochmal wichtig, so zur Einordnung, Trauma ist immer sehr negativ belastet, gerade wenn man nicht hinguckt, ist das gefühlt wahrscheinlich auch so. Ich möchte an der Stelle nur einmal so sagen, wenn man anfängt, die Schatten anzuschauen und auch ein Trauma zu identifizieren und auch zu verstehen und daran zu arbeiten, ne? Also da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, was kann man denn eigentlich tun, wenn man traumatisiert ist, ist ja nicht nur was, was man im Kopf zu lösen vermag, sondern ist ja auch auf einer Körperebene. Ja. Aber wenn man anfängt, daran zu arbeiten, dann steckt dahinter ein großes Geschenk. Ne? Mhm. Also ich kann das an der Stelle auch nochmal sagen. Also meine Traumata und meine Fluchtmechanismen, die sich natürlich in einem Extrem geäußert haben, was extrem ungesund war, habe ich tatsächlich erst an den Punkt gebracht, dass ich hier stehe und mit dir jetzt so ein Gespräch führen kann. Ne? Also ne, es ist immer, wenn man, auch wenn jetzt du zuhörst und das Gefühl hast, boah, ich bin in so einer Sackgasse, das fühlt sich alles so scheiße an. Sorry für die Wortwahl. Mhm. Ich weiß den Ausweg nicht. Nochmal in dem Moment einfach nur den Mut machen, durchhalten, vertrauen, daran arbeiten, den Weg gehen und dann steckt dahinter ein großes Geschenk, was im Grunde genommen jetzt schon anfängt, ausgepackt zu werden. Mhm. Ich möchte nochmal zur Hochsensibilität kommen. Traumatisiert sind wir irgendwo alle, auf verschiedene Art und Weisen. Du hast die Dimensionsebenen gerade skizziert. Aber hochsensibel sind wir nicht unbedingt alle, ne? Woran merke ich denn, dass ich hochsensibel bin?
Also die hochsensiblen Menschen selbst, die haben natürlich mehrere Merkmale. Zum Beispiel, dass sie das Gefühl haben, dass sie immer wieder Fremdenergien spüren, wenn sie jetzt in so eine Menschenmenge beispielsweise gehen. Aber es kann auch ganz klassisch, fast wissenschaftlich sein. Lichtempfindlichkeit beispielsweise, Geräuschempfindlichkeit und so weiter. Interessanterweise habe ich über die Jahre festgestellt, dass die feinfühligen Menschen sich sehr oft spirituell orientieren. Und ich dann gemerkt habe, das ist wundervoll, das ist eine wundervolle Ebene, gerade diese Spiritualität und auch dieses Feinstoffliche mehr reinzubringen in unser Leben, was wir auch brauchen. Habe aber dann eben gemerkt, okay, das, was die Menschen aber da eigentlich wollen, die wollen ihre Berufung leben, die wollen innere Stärke haben, die wollen mehr Selbstvertrauen haben, die wollen ihre Intuition spüren, dass die rein mit klassischen spirituellen Methoden eben nicht erreichbar werden, sondern eher über die Trauma-Integration. Und so hat sich dann irgendwann angefangen, so ein Gesamtkonstrukt zu entwickeln. Und ich habe dann festgestellt, dass die meisten Menschen, die hochsensibel sind, wenn die erstmal das Wissen über Trauma und ihre Schatten haben, auf einmal sagen, oh, stimmt, ich bin traumatisiert und wahrscheinlich habe ich so ein feines Nervensystem bekommen, weil ich traumatisiert worden bin. Keine Spiritualität sozusagen ohne Regulation, ohne richtige Erdung. Und das dürfen wir dann eben merken. Wir können zwar so wunderbar in Bereichen funktionieren, die uns ohnehin schon liegen. Also die hochsensiblen Menschen sind oft, sage ich mal, besser mit den oberen Chakren verbunden als mit den unteren. Das wirst du kennen. Die Erdung ist meistens das Problem. Wir dürfen aber lernen, über die Erdung unsere Spiritualität zu erfahren. Und dann klappt das eben viel besser, weil ansonsten passiert genau das, ich kenne das, was du meinst, das kriegen auch Menschen, die vielleicht nicht hochsensibel sind, sondern traumatisiert sind, wenn sie gestresst sind. Dann nehmen die auf einmal jede kleine Nuance wahr, jeden Windhauch, alles Mögliche und du kommst einfach nicht mehr zur Ruhe, weil du ständig in der Wachsamkeit bist und was dein Nervensystem macht, das sucht ständig noch den Säbelzahntiger im Raum, der gar nicht vorhanden ist. Und das hält uns dann natürlich von dieser Erfüllung, von der Balance, von der Gesundheit, von all diesen Zuständen eigentlich ab.
Spannend, was du sagst. Also gerade mit der Erdung unterschreibe ich. Es ist, also wenn wir jetzt mal in Energiezentren reden oder in Chakren, ja dann wahrscheinlich das Root Chakra, was du meinst, ne? Aber ich würde sagen, dass es gar nicht nur das einzige ist. In meinem Falle auch ganz stark das zweite, nämlich das Sakralchakra.
Auch,
bei beiden ist ja auch Kreativität und Sexualität spielt eine große Rolle. Wenn du meine Vergangenheit, die ich ja gerade schon angeschnitten habe, kennst, Pornografie, sehr exzessiv gelebt, im Fluchtmodus, um sich selbst nicht zu fühlen. Nichts, wo ich heutzutage sagen würde, bin ich stolz drauf. So, ne? Sex, Drugs und Rock'n'Roll, gerade als Musiker, wunderbar möglich in diesem Szenario. Habe es losgelassen, habe es tatsächlich aber auch sehr lange auf Distanz gehalten, das ganze Thema. Und jetzt, ich habe es gerade angesprochen, darum bin ich auch bei so sozialen Meditationen, auf Tantra-Workshops und jetzt nichts Versautes, wenn jemand zuhört, sondern da geht es darum, an seiner Herzöffnung zu arbeiten, da geht es darum, aber auch in den unteren Zentren zu arbeiten, Gefühle und Emotionen wieder in den Fluss zu bringen, um das zu integrieren. Ich glaube, das ist bei mir auf jeden Fall gerade noch eine Sache, die deutlich besser geworden ist, aber auf jeden Fall ein wunderschönes Geschenk, was ich gerade auspacken darf, wenn ich bei der Anfangsmetapher bleibe. Sexualität und auch die männliche Energie in meinem Falle wieder zu integrieren und diesen Schatten, auch dieses Triebhafte, dieses triebhafte Ausleben der Sexualität ist ja nicht grundsätzlich komplett schlecht, sondern diesen Schatten in seinen positiven Elementen auch wieder ins System zu integrieren. Und ich glaube, dann wird es auch wieder besser werden. Ja. Da bin ich gerade dran, ist ein Thema, was ich auf dem Schirm habe, aber das ist wahrscheinlich genau das, was du auch meinst, ne, mit Erdung. Also Erdung hat ja ganz viel mit den unteren Zentren zu tun und der Verbindung zur Mutter Erde.
Genau, ja. Wir leben ansonsten gerade bei so spirituellen Zielen immer ganz viel in Extremen auch. Und die Arbeit, die ich eben mache, gerade dieses körperorientierte Arbeiten, das guckt eher, ob wir in der Balance sind, weil das ist das, was wir als Menschen auch eigentlich nur erfüllen können. Ja, dieses Leben in Extremen ist sehr, sehr schwierig zu leben.
Mhm. Wie erdest du dich?
Ich erde mich durch Regulationsübungen. Ich habe das große Geschenk bekommen, wieder zu erfahren, wie es ist, ein reguliertes Nervensystem zu haben. Nervensystem, was verarbeiten kann. Nervensystem, was nicht ständig reizüberflutet ist. Und also wenn man an dem Punkt eben schon ist, dann muss man nicht ständig irgendwelche Übungen, Gott sei Dank, machen. Das kam aber natürlich viel. Also erstens zur Verbindung auch, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, heilsame Verbindung zu wirklich sicheren Menschen, die schon gut reguliertes Nervensystem hatten. Das durfte ich erfahren, gerade was in der Kindheit vielleicht nicht so vorhanden war. Und ich habe natürlich auch immer wieder jetzt so meine Übungen, wo ich früher wie du auch noch ganz viel meditiert habe. Ist es jetzt eher so, dass ich zum Beispiel ganz präzise weiß, wie ich die Schwerkraft unter meinen Füßen spüre, jetzt gerade hier auch im Interview, wenn wir im digitalen Raum sind, um mich zu erden. Das sind so Sachen, die ich immer wieder mache.
Und da sind wir wieder bei diesem Satz, der bei dir auf der Seite steht, vom Verstand in die Schönheit des Herzens. Also vielleicht für dich einmal so als Hintergrundinformation, für mich hat die spirituelle Reise, also ist ja was einem, wenn man dafür offen ist, irgendwo auch schon länger begleitet. Entweder man guckt nicht so richtig hin, es ist so was im Unterbewusstsein mitwabert. Aber bei mir hat die spirituelle Reise so richtig Fahrt aufgenommen, als ich eine Herzöffnung erfahren habe. Und als jemand, der ja einen Großteil seiner Kindheit und Jugend, ich glaube, wie bei vielen Menschen, das auch leider Gottes auch so ist, auch aufgrund von Trauma sein Herz komplett zugemauert hat. Und selbst wenn man das, also diese Herzöffnung ist auf einem Meditationsretreat passiert, und dann kommst du aber wieder auch zurück in deinen Alltag und da ist es dann, ne, reitet noch so ein paar Wochen auf so einer Welle und dann geht es darum, oh, wie kann ich das jetzt integrieren, was ich da erlebt habe und vor allen Dingen auch in dieser westlich erfolgsorientierten Gesellschaft, wo manchmal auch so das Herz zu fehlen scheint, wie kann ich das integrieren? Und ich finde jetzt, das Wochenende bei dir war ein wundervoller Ort, dem Herzen nochmal anders zu begegnen, auch das nochmal ganz anders zu öffnen, ne? Auch gemeinsam mit anderen Menschen, die da waren. Und ich glaube, dass zum einen natürlich dein Workshop-Modell gut funktioniert. Also, dass so eine gewisse Freiheit auch in dem Aufbau war. Und trotzdem war es in sich, wenn ich so zurückblicke, auch eine Klimax in den Übungen, die du da geschaffen hast, die einen immer mehr zu sich, seinem Herzen und auch dem Teilen seines Herzens bewegt hat. Und ich sicherlich auch noch eine große Rolle, du hast es gerade angesprochen, gespielt, eben der Ort, an dem ihr das macht. Das ist das Open Sky House, so nennt sich das, in Leverkusen ist das, ne?
Ist es
Leverkusen? Ja, ne?
Hitter, ja.
Genau. Dass das halt auch eben ein Ort ist, wo diese Entschleunigung Raum hat und halt auch eine gewisse Energie da ist, die einen sofort so eintauchen lässt und diese Möglichkeit eröffnet, eben auch an das anzuknüpfen, was man vielleicht schon erlebt hat, wie ich auf so einem Retreat, oder wenn man es auch noch nicht erlebt hat. Ne, dass man einfach sich in so einen Raum begibt und das zulassen kann, in diese Herzenergie zu gehen. Das ist das und das ist für mich auch so, deswegen war das, glaube ich, auch so transformativ. Alles, was bei mir mit dem Herzen und der Herzöffnung zu tun hat, ist automatisch transformativ, weil ich große Teile meines Lebens genau das Gegenteil erlebt habe. Deswegen jetzt sehr feinfühlig geworden bin für, wenn sich da was bewegt. Und ich finde, das war so das für mich so das große Aha-Erlebnis, dass im Rückblick auch, dass da ganz viel mit dem Herzen passiert ist. Ja.
Also ich kann vielleicht auch noch mal was zu dem Ort sagen, ne? Also es ist auf jeden Fall ein besonderer Ort hier, weil hier lebt eine spirituelle Gemeinschaft, die Bewusstseinsarbeit seit vielen Jahren macht. Auch ja, unter der Guidance eines Lehrers, der da viel Erfahrung hat, ne? Und diese Bewusstseinsarbeit spürst du ganz stark energetisch an diesem Ort. Also das ist ein Ort, wo Meditationswochenenden, Retreats stattfinden, ein Tantra-Wochenende, stille Wochenenden. Und das ist, allein der Ort ist schon ein Kraftfeld, ohne Zweifel. Ja, und was du sagst über das Herz öffnen, weißt du, Tantra oder diese Wochenenden, die bieten einfach einen super geschützten Rahmen, sich selbst zu begegnen und in einem Tempo, dass ich das Herz öffnen kann, ne, ohne dass du dich überforderst. Ne, also es ist immer die Einladung, in deinem eigenen Tempo zu gucken, wie weit kannst du gehen, ne, und schauen, was bei dir gerade passiert. Und in dieser Langsamkeit, ne, in diesem bewussten Langsam kann sich was öffnen. Und jeder trägt alte Verletzungen in sich, ne? Und ja, in dieser Begegnung mit dir selbst, letztendlich ist es jetzt um die Begegnung mit dir selbst, ne? Das alles anzunehmen, was in jedem Moment bei dir ist, und das einzuladen und zu umarmen. Also in der Begegnung, ob da jetzt eine Unsicherheit ist, ob da Freude ist oder was auch immer, dem einfach Raum zu geben, ne? Weil oft im Alltag, in diesem ganzen Autopiloten, in dem man so im Alltag steckt, merkt man gar nicht, was wirklich gerade bewusst in jedem Moment ist.
Ja, Stille ist was ganz Besonderes. Besonders, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Mhm. Weil Stille entsteht nicht sofort, sondern Stille ist etwas, was wir entdecken müssen. Oft, wenn wir in die Stille gehen, kommt erstmal viele Gedanken, viele Ideen oder Erwartungen oder eine Anstrengung im Körper. Es gibt so viele verschiedene Dimensionen, die dann auftauchen. Also der Stress, den wir in unserem System haben, der sich erstmal beruhigen muss. Und deswegen ist Stille sowas, das ist wie so eine Pflanze, die wächst so im Hintergrund und dann wächst sie. Und irgendwann kriegen wir wirklich ein Gefühl dafür, für die Tiefe und wirkliche Stille. Das ist aber nichts, was so selbstverständlich ist. Und was ich so in meiner Erfahrung für mich wirklich Stille zu erfahren war, fing da an, wo ich mich länger hingesetzt habe. Mhm. Und die aktiven Meditationen, die du schon erwähnt hast, die waren eine unglaublich wichtige Hilfe auf dem Weg dahin. Aber letztendlich so 7 Tage mal in Stille zu sein, da kriegt man wirklich einen Geschmack davon, was das heißt. Und die aktiven Meditationen, die helfen uns, aus der Aktivität in die Stille hineinzufinden und sind wirklich für so das tägliche Leben ein wunderbares Tool, aus dem Stress, aus der Anspannung, aus der Anstrengung rauszufinden und dann einen Kontakt zu machen mit dem Stillen. So ein Retreat, da können wir nicht mehr abhauen. Also da können wir auch nicht nach der Stunde auf einmal wieder in die Ablenkung gehen und in das Tun und in die Überaktivität, sondern da sind wir einfach gefordert, mal 7 Tage uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist ein ganz anderer Prozess tatsächlich. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn man das einmal verstanden hat, was die Stille ist, dann nimmt man das auch in die aktiven Meditationen rein, sogar in die Aktivität. Dann für mich ist das inzwischen sowas wie so ein Grundgefühl, was ich habe, etwas, was in mir immer da ist, und darauf passiert Leben mit Aktivität, mit Bewegung, aber auch mit mehr Ruhe und mit verschiedenen Dingen. Und aber diese Stille ist so wie so ein Tanzboden, auf dem ich tanze, ja, auf dem mein Leben stattfindet. Und das habe ich wirklich gelernt durch sehr regelmäßiges und sehr viel Meditieren. Mhm. Und eben auch dadurch, dass ich in längere Retreats gegangen bin, die mich dann wirklich gechallenged haben, da zu bleiben.
Und warum ist es so schwer im Leben, wenn man jetzt zuhört und nicht meditiert oder wenig meditiert, an diese Punkte zu kommen? Also warum staut sich in uns so viel an und warum können wir das nicht einfach so locker flockig loslassen?
Also Meditation oder in diesen Prozess zu gehen oder in die Stille hineinzugehen, ist auch eine Konfrontation, ja, weil wir in dem Moment, wo wir anfangen zu reflektieren, was Meditation tatsächlich ist, wir sitzen einfach da und unser Verstand produziert Gedanken und bringt Probleme und will Lösungen und sieht die Bewegung und hat die Konflikte, die gewesen sind und will sich auseinandersetzen mit den Konflikten. Und in dem Prozess müssen wir uns natürlich auch eigentlich immer wieder fragen, und was habe ich damit zu tun? Wie viel ist mein Anteil an dem Konflikt, an dem Problem, an dem keine Lösung finden, an der Anstrengung oder was immer das Thema ist, was wir haben. Und in dieser Reflexion, das ist nicht so angenehm, ja, weil wir Teil des Ganzen sind. Und dann müssen wir auch uns ein bisschen in Frage stellen. Und auf diesem Weg zu dieser stillen Phase ist eben, gibt's einfach eine Menge zu tun, ja, oder eine Menge anzuschauen. Und das hält uns dann ganz oft ab, ja, und bringt uns mehr an den Punkt, wo wir dann lieber doch aktiv sind und lieber doch einen Movie gucken oder lieber doch nochmal uns mit irgendwas anderem beschäftigen, was uns ablenkt, weil wir dann nicht in diese Selbstkonfrontation gehen müssen, um uns zu hinterfragen, aber auch zu lernen, mit uns, wie wir sind, zu entspannen. Ja, weil es ja nicht nur, wir sind nicht verkehrt, wir sind, wie wir sind. Aber je mehr wir uns kennen, je besser wir wissen, wie wir ticken, desto mehr können wir uns auch erlauben, uns anzunehmen und zu sagen, ah ja, so bin ich. Also ich bin vielleicht ein bisschen streng. Ja? Das ist eine Eigenschaft, die ich habe. So, streng wird jetzt erstmal im Äußeren nicht so nett angesehen. Ja? Und jetzt kann ich sehr kritisch mit mir sein und sagen, streng sein ist wirklich nicht gut, das müsstest du lassen. Aber wenn ich weiß, das bin ich, dann kann ich so ein bisschen friedlicher mit mir werden, wenn ich streng war, und kann auch leichter zu jemandem sagen, sorry, jetzt war ich ein bisschen streng, weil ich das von mir weiß und weil ich es annehme und dann sanfter mit mir selber werde und dann auch sanfter mit so einem Zug, der vielleicht nicht ganz so toll ist.
Bist du jemand, der meditiert, oder ist Sport deine Meditation? Und wenn ja, ich meine, so ein bisschen kann man es aus dem Zitat ja herauslesen. Warum ist es so?
Also ich bin niemand, der regelmäßig meditiert. Ich würde fast sagen, ich mache das anlassbezogen, nämlich auch dann, wenn ich durch meinen Sport nicht mehr in die Mitte komme. Ich nutze Ausdauersport tatsächlich ja nicht nur, um mich sportlich zu betätigen und mich ja somit auch auf Abenteuer und vielleicht den ein oder anderen Wettkampf vorzubereiten, sondern tatsächlich auch, um meine Gedanken zu sortieren, wie ich es im Buch beschrieben habe, auch neue Ideen für mein Business zu sammeln. Und sehr oft ist es so, dass ich die Gedanken gar nicht festhalte, sondern das, was kommt, das lasse ich kommen und lasse wieder gehen und schaue einfach drauf oder bin achtsam, ja, was kommt denn öfters oder was bleibt vielleicht und geht nicht gleich wieder. Und da bin ich sicherlich jemand, der sehr bewusst darauf schaut, auch darauf Acht gibt, weil ich auch verstehen will, womit beschäftige ich mich denn unterbewusst? Weil du hast es so schön gesagt, ja, das Problem, das wir jetzt vielleicht gerade sehen, einer Herausforderung, der wir gegenüberstellen, ja, dem sind wir uns bewusst. Wenn das Kleinigkeiten sind, dann stimme ich dir zu, dann versuchen wir auch oft, das ein Stück weit zu überdecken oder uns berieseln zu lassen von außen, um da ein besseres Gefühl zu bekommen. Nur dadurch ist es ja nicht weg. Und das habe ich lernen dürfen, auch in dieser Situation, die ich vorhin geschildert habe, nämlich auch mal ganz klar dorthin zu schauen, welche Ziele habe ich mir gesetzt, was verfolge ich überhaupt in meinem Leben und passt das eigentlich mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Werten, mit meinen Lebenszielen, passt das überein? Und die erste Antwort, und das schildere ich ja auch so schön im Buch, die war ja. Ich habe einfach nichts gefunden, wo da ein Problem gewesen wäre. Und erst beim zweiten Mal, wo ich dann ganz konkret hingeschaut habe, wo ich wirklich viele Dinge hinterfragt habe, habe ich dann einfach gesehen, ja, okay, ich gehe einen Weg, der war auch durchaus erfolgreich, nur hat er mir nicht gut getan. Riddle.